Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von DDN VWD, was heißt Dinge, die nicht vergessen werden dürfen. Wir haben uns mal wieder getroffen, Corona ist vorbei, unsere Pause ist vorbei, wir kommen wieder zusammen. Und mein Name ist Markus Roslinski. Mir gegenüber sitzt der Elon Musk aus Halle an der Saale, nicht mit Rakete, sondern mit Bass. Hallo Dirk.
Hallo Markus, hallo Medienwelt.
Ja, heute unser Thema ist, und wir haben eine Klassiker-Sache rausgesucht, für mich jedenfalls, weil mich das immer ein bisschen zurückwirft, und zwar die Serie Ein Colt für alle Fälle. Der gute Colt Sivas mit seinem tollen Pickup. Erste Erinnerung daran, wenn du jetzt spontan drüber nachdenkst?
Hatten wir schon gesprochen. Jody.
Jody, die Schwingtüraktion.
Die Schwingtüraktion und der blaue Bikini.
Der blaue Bikini. Komisch, ne? Wir Jungs, wir kennen das alle. Also mich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, natürlich, als das rauskam. Also ich guck mal, machen wir mal gerade ein bisschen Statistik. Original heißt das Ding The Fall Guy, was so viel heißt wie der Prügelknabe. Erstausstrahlung war bei NBC am 4. November 81, bei uns im ZDF am 8. März 83. Ich habe mal überlegt, ob ich da schon dabei war, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich das sogar schon zu dieser Ausstrahlung gesehen habe, weil ich mich erinnern kann, dass bei uns das in der Schule immer, die Folge war immer Thema des nächsten Tages.
Die Folge war Thema des nächsten Tages, kann ich bestätigen, aber mit das 83 bin ich noch nicht dabei gewesen.
Da, versuch gerade zu überlegen, dass da sehr
also
jung da, war.
Also ich würde meine Eltern nicht als übermäßig streng bezeichnet haben, aber mit 3 war, das wäre glaube ich auch arg früh gewesen.
Ja.
Aber so spätestens ab der Vorschulzeit, Schulzeit,
ja, würde ich sagen. Da war man dabei.
War das dabei, ja.
Mal, das Ding geht auch relativ lange, weil es sind 5 Staffeln. Jetzt muss man sehen, früher haben wir nicht in Staffeln gerechnet, da waren es Folgen.
Ja.
Und kein Mensch hat in Staffeln gerechnet, das ist ja erst eine neuzeitliche Geschichte. Also das ganze Ding hat 5 Staffeln mit 112 Folgen. Obwohl in Deutschland nur 90 synchronisiert wurden. Und dann, ich habe nicht ganz herausgefunden, was der Grund war, warum einige Folgen nicht synchronisiert wurden. Also es gibt ja Folgen, zum Beispiel bei Star Trek gibt es ja diese Folge, wo man im Dritten Reich, dann wo man diese Nazis da hat, die hat man ja ewig in Deutschland nicht gezeigt. Die hat man ja auch gar nicht synchronisiert, erst viel später. So eine Folge gibt es aber nicht direkt. Aber ich bin fast der Meinung, dass das ZDF damals wirklich vorgeguckt hat und gesagt hat, okay, bei der Folge lohnt sich die Synchronisation nicht. Also die mussten das ja auch bezahlen.
Ja.
Und ob da wirklich dann nachher davon ausgegangen wurde, oh nee, das Geld sparen wir uns?
Also weiß ich nicht, für mich ist der Fakt jetzt neu, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Denn ich sage mal, das ist ja jetzt ein Colt für alle Fälle, ist klar, ein klein Ding, was nicht vergessen werden darf, aber... Es ist jetzt auch keine Serie, die sich wirklich jetzt in ihrem Ablauf in irgendeiner Form großartig oder überhaupt fortentwickelt hätte.
Nein.
Der Handlungsstrang wurde eigentlich in seltensten Fällen, wurden irgendwelche bereits mal geschehenen oder angeführten Handlungen wieder aufgegriffen. Und ich denke, man hat ja gar nicht so die Kapazität gehabt. Und es ist ja auch keine solch eine Serien... Zuschauerszene damals vorhanden gewesen, die gesagt hat, wir müssen jetzt aber unbedingt noch gucken, wie es weitergeht.
Hm.
Und
ich weiß gar nicht, ob es nur bei uns so war. Ob nicht vielleicht in den USA Tatsache so eine Serienkultur schon existiert.
Dort mag es sein, aber bei uns gab es das, also kann ich mich dessen jedenfalls nicht erinnern. Und so könnte ich mir schon vorstellen, dass es wirklich eine Kostenfrage gewesen ist, die einfach gesagt haben, Gott, die müssen wir jetzt wirklich nicht alle machen.
Naja.
Und im Zweifelsfall, wenn es immer noch erfolgreich ist am Ende, dann wiederholen wir und alles ist immer noch schön.
Und das ist ja auch, wenn man guckt, 90 ist auch so eine schöne runde Zahl. Vielleicht hat man auch irgendwie einen Plan gehabt, weil die sagt, okay, keine Ahnung, im 15er-Stück oder was auch, irgendwas im Kopf gehabt, was man so vorhatte. Also warum, wie gesagt, konnte ich auch nicht ganz recherchieren, was daran liegt. Aber ein Sender, und da kommen wir aber später noch zu, hat Tatsache einige nochmal nachsynchronisiert, aber leider auch alles neu synchronisiert. Was das vierte, also es war so ein Spartensender, der hatte sich die Serie nochmal komplett vorgenommen und hat sie komplett durchsynchronisiert, was wie so oft nicht immer besser wurde.
Nee.
Also es ist schwierig.
Aber das stimmt. Das ist jetzt interessant, dass du es sagst. Da sieht man mal, wie meine Vorbereitungszeit aussah und deine. Also du bist toll vorbereitet, aber ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann einmal, nach langer Zeit, nachdem ich als Kind die Serie vergöttert hatte, habe ich irgendwann mal eine Folge gesehen und dachte, irgendwas ist hier aber komisch. Irgendwie waren die Stimmen nicht ganz anders. Und dann
ja, ja.
Habe ich irgendwann... Bedanken dann nochmal, noch, dann lief es wieder regelmäßig und dachte ich, oh, das sind die Stimmen, die ich von früher kannte. Also
diese Falle hat man auch bei YouTube ganz oft. Man gibt nämlich beide Synchronisationen bei YouTube und manchmal guckt man und denkt so, warum hört sich das so anders an? Dann schiebt man es kurz auf die digitale Umsetzung oder so und denkt so, nee, das sind aber komplett andere Stimmen. Und auch die Dialoge sind manchmal, man wollte die noch witziger machen.
Ja.
Und dann hat man sie noch eckiger gemacht. Also manchmal fühlt es sich nicht gut an, was sie da gemacht haben.
Ja, ja.
Also man hätte ein bisschen mehr sich, man wollte sich nicht so zurücknehmen. Ja, also wie gesagt, und jeder Film fängt dann mit dem Vorspann an. Und wenn man vom Vorspann spricht, spricht man immer von diesem Lied.
Dieses Lied.
The Unknown Stuntman.
The Unknown Stuntman. Lee Majors hat es selbst gesungen.
Ja, hat er lange zurückgehalten, sich damit das zuzugeben.
Ja.
Komisch, weil eigentlich ist es ein geiles Lied.
Eigentlich ist das Lied wirklich ein tolles Stück, muss ich sagen. Ja. Es greift natürlich sämtliche Klischees auf, die Lee Majors selber auch verkörpert. Ja, das muss man ja auch sagen. Lee Majors ist die amerikanische Vorzeigerakete. Damals auf jeden Fall gewesen.
Und er war aber nicht jung zu der Zeit. Also er war, glaube ich, schon Ende 40 oder 40, Ende 40.
Keinesfalls. Es hat ihm aber keinen Abbruch getan. Er hat immerhin die damals am meisten vergötterte Frau im amerikanischen Fernsehen geheiratet. Die waren, ich glaube, fast 10 Jahre waren die verheiratet. Farrah Fawcett, ne?
Das habe ich gar nicht rausgeschrieben, ja. Mit Farrah Fawcett war er, ja, aber er war länger mit ihr verheiratet. Danach kamen noch so 2 weitere Ehen, meine ich. Das habe ich aber nicht so rausgeschrieben. Stimmt, aber er hat eine der 3 Engel, ne?
Er hat eine der 3 Engel gehabt. Also Lee Majors ist das Aushängeschild eigentlich des amerikanischen Traums gewesen.
Ja.
Ja, der Typ, der brauchte die Stars and Stripes nicht tragen. Der sah aus, als hätte er sie permanent an.
Genau.
Ja, das ist,
wenn man sich mal diese Serienkonstruktion klar macht, ich meine, mehr geht gar nicht. Ich meine, Lee Majors, dieser Typ, dieser amerikanische Typ, der wirklich auch so aussieht, ja, dann dieses Pickup-Gefahre die ganze Zeit, denn der Adler auf dem Pickup und dann noch Stuntman und dann noch Kopfgeldjäger.
Ja, ja.
Ich meine, amerikanischer kann man Plot gar nicht mehr bauen. Also das ist schon
fast nicht denkbar. Und das Ganze in kalifornischer Atmosphäre.
Ja.
Ja, mit diesem, er ist ja eigentlich, er hat diese diese Kopfgeldgeschichte, das hat er ja eigentlich immer dem Plot nach nur gemacht, weil man als Stuntman ja nicht so viel verdient. Ja. Und er musste halt irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen. Jetzt bin ich aber nicht mehr sicher. Ich hatte mir zur Vorbereitung noch mal ein paar Folgen angeguckt. Leider waren es wohl offensichtlich die falschen. Weil ich habe mich immer so ein bisschen jetzt in der Retrospektive darüber gewundert, warum ein Stuntman, der nicht so viel verdient und nebenbei fürchterlich gefährlich im Kopf als Kautionseintreiber und Kopfgeldjäger annehmen muss, wie der sich diese Hütte leisten kann. Aber ich war nicht sicher, ist ihm dieses Haus zur Verfügung gestellt worden von seiner Kautionshilfe oder Bewährungshilfe?
Von seiner Agentin? Nein, ich weiß das gar nicht, aber du hast recht, das war mal sehr, mit diesem Außenpool und so, das war mal sehr...
Außenpool, es war eine Badewanne, die draußen stand, eine Badewanne.
Ja, ja, aber er hat da draußen halt sein, also man für meine Jugenderinnerung kann ich mal sagen, ich fand das sehr, ja, also für mich war das eine schöne Vorstellung, in so einer Holzhütte irgendwo zu wohnen, im außerhalb. Und
eine Holzhütte außerhalb mit Blick über Hollywood.
Ja,
also
ja.
Das ist keine Wohnlage, wo man eine Holzhütte irgendwo als Hillbilly hinbaut oder als Aussteiger. Nee. Nein, das ist heute...
Wo man auch als armer Stuntman nicht hinkommt. Aber gut, jetzt muss man mal dazu sagen, das kriegen amerikanische Filme und Serien immer wieder hin, einem klarzumachen. Ich meine, du hast da irgend so einen 0815-Cop und der geht dann in seine Wohnung und das ist so ein 400 Quadratmeter... Loft. Ja, also die haben ja immer Wohnungen, wo man denkt, ich meine, vielleicht sind die Wohnlagen in den USA ein bisschen anders und vielleicht ist die Größenvorstellung nicht wie bei uns bei 70 Quadratmetern, sondern bei mir mag ja alles zutreffen, aber manchmal, gebe ich dir recht, kommen die dann in so eine Schlösser rein und du denkst, wie macht denn der das mit dem Geld?
Ja.
Und bei Colt ist es relativ ähnlich, das stimmt. ja, The Unknown Stuntman, guter Song, wurde sogar... Also bei uns ist der übrigens weltweit am höchsten platziert in den Charts.
Platz 11, wenn ich 11, mich recht erinnere. Ein bisschen recherchiert habe ich ja auch.
11. Platz 11 bei unseren Charts. Und er wurde sogar 2-mal nachgesungen oder mehrfach nachgesungen. Aber die erfolgreichsten deutschen Versionen, die es Tatsache gibt, was ich schlimm finde, alles eingedeutscht werden musste. 2 Versionen.
Tolles Thema.
Ja.
Ich habe Tom Astor auf dem Weg hierher gehört, nochmal zum Einstimmen, gerade eben auf dem Fahrrad.
Du hast Tom Astor,
den unbekannten Stuntman, habe ich gehört.
Hast du im Kopf, wie der in Deutsch heißt?
Ich habe keinen. Der unbekannte Stuntman.
Sehr kreativ.
Sehr kreativ. Also ich muss sagen, da waren sogar, das muss ich einfach mal sagen, weil ich diese Assoziation ist immer da, mir dreht sich immer, gerade als Musiker selber, dreht sich bei mir immer irgendwas im Inneren dreht sich da in eine ganz unangenehme Richtung, wenn ich diese deutschen wirklich 1:1 nachgesungenen Titel höre. Und ich muss immer an die Scorpions denken, die damals als Hunters wohlweislich aufgetreten sind, weil sie ihren Namen wahrscheinlich nicht hergehören, mit Fuchs geh voran als Cover von Fox on the Run. Ich will nicht allzu weit abschweifen, aber der unbekannte Stuntman rangiert in einer ähnlichen Liga, würde ich sagen.
Lustigerweise, ja. Tom Astor, der etwas erfolgreichere der beiden war Volker Lechtenbrink, wo ich sagen muss, okay, Volker Lechtenbrink stimmtechnisch nicht so schlecht. Kann man also von der Stimmlage, lasse ich mir das noch gefallen.
Das kann man dem Astor auch nicht vorwerfen.
Aber ja, genau, der hat auch so eine Stimme, das stimmt. Aber es ist immer schwierig, wir deutschen mal diese Titel ein. Ist aber eine ewige Kultur seit den 60er Jahren, dass man irgendeinen Titel, der bekannt ist, eindeutscht dann, damit ihn jeder mal verstanden hat. Schwierig.
Ja. Ein Mann aus Stahl und Eisen. Das ist gerade die Textzeile, ist gerade noch hängen geblieben. Wie gesagt, vor 15 Minuten habe ich den Titel noch gehört.
Da muss ich glatt so ganz viel trächtig in die Sonne gucken, so ganz weltbewegend oder einen Mann aus Stahl. Da fragt man sich, wer es geschrieben hat und ob wirklich nur ein Übersetzer dran war.
Durchaus denkbar. Aber ich meine, ich habe den Text des Originals nicht im Kopf, aber ich meine, dass die Textzeilen schon anders sind.
Ja, ja.
Die sind schon anders.
Und ja, ja. Also, man muss auch nicht immer so zu eins. 1:1 ist fast noch die schönere Übersetzung, weil man dann sagt, okay, man hat wenigstens den Sinn nicht zerfleddert. Mhm. Also, wir haben ja auch. Oh ja, man schweift immer ein bisschen ab, aber es ist ja auch schon bei der Titelfindung manchmal schwierig. Ich meine, ich glaube, bei uns heißt Cannonball, heißt bei uns auf dem Highway ist die Hölle los.
Ja.
Weißt du, also manchmal wird auch zu viel dann reingebaut, da wird dann noch zu viel gemacht.
Ja, richtig. Und wenn man den Originaltitel beigehält, dann wird so ein abstruser Beititel erfunden.
Genau.
Ja, das finde ich auch immer ganz toll.
Ja, also man kann froh sein, gut, bei Cannonball ist es noch viel schlimmer, da denkt man so, ein Glück hatten die gesagt, Cannonball, alle haben Lenkrad in der Hand oder so, also ganz furchtbar, aber schwierig. Ja, interessante Nebenfakt, auch so durch man liest so und das ist vielleicht auch schön, dass man so viel Nebensachen kriegt. Interessant ist, der Stuntman, also Lee Majors, hatte einen Stuntman?
Ja, und einen ziemlich bekannten, der ihn auch durchweg, ich glaube, bis ans... Oder ich weiß gar nicht, ob er jetzt aktuell noch was, ich glaube, das letzte in der Filmografie war, glaube ich, 2018 von ihm. Aber ich glaube, er hat ihn stets beibehalten.
Ja, ja. Und zwar schon davor. Er war schon sein Stuntman, der 6-Millionen-Dollar-Mann.
Richtig.
Und das war Vince Delrick. Ich kenne ihn natürlich nicht, weil Stuntmen sind ja so, wie er auch spielt, der unbekannte Part.
Ja.
Wie er auch in seinem Song singt. Und Clint Eastwood sieht so gut dabei aus. Das ist ja die Textzeile, die einer. Und übrigens zum Vorspann. Interessant ist, dass dieser Vorspann ja aus anderen Filmen zusammengeschnitten ist. Was mich als Kind irritiert hat, weil ich habe die Serie, glaube ich, alle Folgen, die verfügbar waren, gesehen. Und mich hat immer irritiert, dass diese Szenen nie vorkamen.
Genau.
Also ich habe immer gewartet, komisch, dass man sowas macht, aber habe immer gewartet, wann fackelt denn dieses Auto ab? Wann hängt der denn an diesem komischen Eisenbahnanzeiger und so?
Ja. Wann gibt es dann endlich die Schwarz-Weiß-Folge mit dem Doppeldecker?
Ja, das war mir klar, dass das... Ja, das habe ich gesehen, aber das waren die Sachen, das kam nicht vor, das war aus anderen Filmen zusammengestückelt. Mhm. Und die Frage, wollen wir ehrlich sein, ich meine, das ist eine relativ billig gedrehte Serie. Und trotzdem war es damals anscheinend noch nicht das Problem, die Sachen zu benutzen, ohne dass man sich, sagen wir mal, lizenzkostentechnisch aus dem Fenster lehnte.
Ja.
Also anscheinend konnte man aus Filmen was übernehmen, ohne dass es jetzt gleich wehtat im Portemonnaie. Das scheint sich doch stark geändert zu haben irgendwie.
Ja, es könnte aber auch tatsächlich sein, dass gerade ausgesprochen diese Szenen vielleicht leichter verfügbar waren, weil ja genau in diesen Szenen gar nicht der hochdotierte Hauptakteur zu sehen war, sondern de facto nur der Stunt.
Ja.
Ich weiß es nicht, ob es vielleicht... ich habe da auch mal drüber nachgedacht, wer weiß, vielleicht sind die tatsächlich günstiger gewesen.
Das ist möglich, man wollte aber auch auf die Schwere des Jobs des Stuntmans, also das Thema von der Serie hat man aufgenommen und hat es natürlich auch in den Vorspann einfließen lassen, was ich wieder gut finde.
Ja.
Also das war gar nicht so schlecht.
Das ganze Ding steckt auch so ein bisschen voll mit Doppeldeutigkeiten. Ja, das ist ja natürlich wieder, wie das so üblich ist in den Übersetzungen, im Englischen, diese Fall Guy-Geschichte, das ist ja eigentlich eine Doppeldeutigkeit. Das hast du oft bei englischen Titeln und das ist natürlich bei einem Colt für alle Fälle. Obwohl, nein, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ist die Doppeldeutigkeit im Deutschen erhalten geblieben für alle Fälle im Sinne von Fallen und von Fälle lösen.
Ja.
Das stimmt, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
Ja, das relativ gut gemacht und auch ein Colt mit Waffe und halt der Name, also auch die Doppeldeutigkeit. Also der Titel ist gar nicht so schlecht.
Ich nehme das nochmal zurück. Manchmal kommen einem die besten Ideen erst, wenn man drüber spricht. Ja, stimmt. Also gar nicht so schlecht.
Die Titelbildung würde ich nicht schlecht
machen. Prinzipiell ist es natürlich schon mal ein humorvolles Thema, dass das Leitbild eines Stuntmans ist, der selber im Stunt gedoubelt ist, weil Lee Majors jeder dachte, Mensch, das ist ein kerniger Kerl, der macht hier alles selber, Dave Pustekuchen nicht.
Nein, nur weil er ein Stuntman spielt. Na gut, dann nach der Logik müsste dann jeder auch Morde begehen, weil er Mörder spielt. Also ein Glück hat er es nicht selber probiert.
Ja, das stimmt.
Es gab ja auch da schon viele. Ja, wir haben ja eben gesagt, oder ich habe es gesagt, diese Serie war ja verhältnismäßig günstig hergestellt. Das hat man ganz oft gemerkt. Und ganz oft merkt man es, weil ich heute witzig finde, dass viele Szenen vor Leinwänden, also diese Bluescreen-Aufnahmen, also es gibt gerne diese Fahrszenen mit der rollenden Leinwand.
Ich wollte gerade sagen, Bluescreens wären ja noch toll gewesen. Tatsächlich sind es ja noch die klassischen Rollleinwände gewesen, ja. Und die saßen im Auto und haben selber gehubbelt.
Und haben getan, als wenn sie mal, und das war wirklich, dann fuhr hinter ihnen diese manchmal sehr schlecht gerollte Leinwand durch, wo man dann so gemerkt hat, die rollt seitlich, obwohl die geradeaus fahren wollen. Oder also interessant. Und letztens hatten wir das gestern oder vorgestern, also saß hier mit Sabrina und haben, da lief eine Folge von, ich hatte auch ein paar Folgen vorher gesehen, für Interessierte, die da reingucken wollen, bei RTL Nitro läuft die fast durchgehend zurzeit, also immer mit 2-3 Folgen am Stück, kann man also sehr gut weggucken und das auch manchmal an sehr günstigen Zeitpunkten, so morgens oder, also wenn man nach dem Frühstück mit dem ersten Kaffee sitzt, kann man sich das gut ansehen, weil das sehr unterhaltsam ist.
Ich muss an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, dass ich just deswegen, weil mich die digitale Medienwelt in Form von Prime oder was auch immer absolut im Stich gelassen hat, was ein Colt für alle Fälle angeht. Ich wusste aber, dass es im Fernsehen läuft. Just dafür, als Vorbereitung zu dieser Folge, die ihr jetzt hier gerade hört, habe ich meine Satellitenschüssel wieder angeschlossen. Die war vorher nicht mehr dran. Ich habe keinen Fern mehr gesehen.
Okay. Da hast du also durch, also da habe ich dich quasi zum Fernsehen zurück, zum Retro-Fernsehen zurückgebracht?
Ja, das ist, nein, hast du nicht, aber ich habe das Ding wieder angeschlossen.
Okay, immerhin. Sehr gut. Schade, hätte ich mir gerne mehr. Aber okay. Nee, aber diese rollenden Leinwände, und wir haben letztens eine Folge gesehen, da ging es um die Olympiade Sarajevo, um die Winterolympiade. Und die Schwester von Colt Sivas, ich habe jetzt den Vornamen von ihr vergessen, fährt da quasi im Skiwettbewerb mit, im Abfahrtski mit. Und man sieht wirklich in den Fahrszenen, dass sie im Nichts steht, quasi vor dieser Rollleinwand und quasi auf der Stelle steht und immer wieder so ganz, ganz viel bedeutend den Hintern rausstreckt in irgendeine Richtung, um diese Abfahrt zu simulieren. Also grandiose Szene und wir mussten weiter in uns hineingrinsen, weil das für heutige Tricktechnik natürlich witzig ist.
Ja, man muss da immer so ein bisschen an die, wenn wir auf die letzte Folge zurückgreifen, ein bisschen an die Original-Enterprise denken, ja, wo alle immer von links nach rechts getaumelt sind und hinter der Kamera stand jemand, der die Kamera geschüttelt hat.
Aber grandios. Ja, aber ich finde, manchmal hat dieses einfach auch seinen Charme.
Auf jeden Fall.
Ich gucke heute dahin und denke, ich bin eigentlich viel froher, wenn manchmal etwas unfreiwillig komisch, ein bisschen schlecht ist, hat es manchmal mehr Charme, als wenn es so überperfekt digital ist.
Ja.
Ist mir schöner irgendwie.
Ja, das ist gut. Markus, wir werden älter mit der Zeit, glaube ich auch. Ja, man lernt solche Dinge zu schätzen. Ja. Irgendwann kommst du an die Grenze, wo du ja gar nicht mehr weißt, wo Film aufhört und CGI anfängt. Hm. Und ehrlich gesagt, an der Stelle weiß ich es. Das ist mir nicht so unsympathisch.
Ja, und was mir bei CGI immer wieder auffällt, ist, dass zum Glück, anscheinend ist es denen noch nicht so gut gelungen, obwohl es immer besser wird, man guckt immer mehr hin. Was ihnen noch nicht gelungen ist zu entschlüsseln, ist das Gesicht. Also CGI erkennt man immer noch in den Gesichtern. Also es scheint unglaublich schwer zu sein, ein gängiges Gesicht, weil ein Gesicht ja nicht symmetrisch ist und so. Also es muss unglaublich schwer sein, Gesicht zu modellieren.
Da sind unheimlich viele Bewegungen drin, die gleichzeitig, die eigentlich schwer zu berechnen sind.
Ja. Und die auch klein sind manchmal.
Ja,
die
natürlich, super klein sehr sind. Klein.
So, naja. Aber weiteres Tragelement des Ganzen, komischerweise, ist in der Serie, obwohl, naja, das hat Kultur und da können wir Deutschen mit gut, das können wir verstehen, Tragelement der ganzen Serie ist ja das Auto.
Das Auto.
So, gut, jetzt muss man ehrlich sein, Knight Rider. Warum? Das sind Serien, lustigerweise, die nur hier so erfolgreich waren. Knight Rider ist ja die erfolgreichste Markt, war ja Deutschland, in Österreich ein bisschen. Und hat ja sonst nirgendwo so gut funktioniert, wo jemand dachte, okay, wir Deutschen können uns wirklich vorstellen, dass wir mit unserem Auto reden.
Ja.
Das haut beim, und wieder bei, und wieder bei ein Colt für alle Fälle, das Auto, der GMC-Truck, der Sierra Grande, Wahnsinn, was auch immer. Interessanter Nebenfakt, den ich gelesen habe, ist, dass sich GMC verpflichtete, vertraglich verpflichtete, für die Laufzeit der Serie weiter dieses Modell zu bauen.
Ja, ich habe es auch gelesen. Ich glaube, es steht sogar bei Wikipedia. Genau. Ich meine, ich habe es dort gelesen. Genau, sie haben sich verpflichtet, dieses Modell stets weiterzubauen. Aber es ging noch ein bisschen weiter, meines Erachtens, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Denn sie haben sich auch verpflichtet, für jede Gelegenheit dieses Modell an die Filmgesellschaft wieder neu zu liefern.
Genau.
Und damit haben sie sich nämlich ein ganz schönes Ei gelegt. Das wurde nämlich ganz schön teuer.
Genau, weil bei jeder Sprungszene, man muss klar machen, dass ein Auto nicht unbedingt für einen 3-Meter-Satz gemacht ist. Es ist tonnenschwer.
Vor allem nicht der Pickup, der vorne tonnenschwer ist und hinten eigentlich hübsch leicht.
Nichts wiegt. Und dann hat man natürlich irgendwann, soweit ich weiß, hat man irgendwie den Motor unter den Fahrersitz versetzt, was mir noch nicht ganz klar ist, obwohl ich mir nur klar machen kann, dass man da einfach mehr Aufhängung hinbauen kann, um halt den Motor fester zu ankern. Was jetzt der richtige Punkt, ich bin jetzt nicht so ein Stunt-Koordinator, dass ich jetzt sagen möchte, ich möchte mich da auch nicht so einmischen, aber das war wohl eine der Maßnahmen und dann hat man irgendwie weiter Sprungszenen gemacht.
Ja, richtig. Na, ich habe es mir bildlich damit erklärt, wenn ich mir einfach mal angucke, auch in den Sprungszenen, die vielleicht beim Aufsetzen des Fahrzeugs ein bisschen zu knapp weggeschnitten waren, will ich mal sagen. Ja, weil normalerweise sieht man ja nur, wie das Fahrzeug vorne so tippeleicht den Boden berührt mit irgendetwas und dann fährt es ja ganz gerade weiter in der nächsten. Ja. Dann gibt es diesen Cut. Ich habe sowas kürzlich auch mal live vor Ort gesehen. Ich kann jetzt hier nicht, ist egal. Also so ein Fahrzeug kann auch gut und gerne mal mit der Motorhaube wirklich richtig einrasten im Boden. Mhm. Ja, das fährt hinterher nicht weiter, sondern das bohrt sich mit der gesamten langen Motorhaube in den Boden. Und wenn unter dieser Motorhaube eben der Motor sitzt, dann bleibt davon halt hinterher nicht allzu viel mehr aus dem Haufen Schrauben und Altmetall übrig.
Naja, ich glaube auch, da hat man sich einen riesen Bock geschossen mit dieser Nummer. Es ist natürlich ein riesen, man muss sagen, es hat sich für die 80er gelohnt, weil dieses Auto war irre beliebt.
Irre beliebt. Und das finde ich auch ganz interessant. Für mich, und das ist tatsächlich meine Erinnerung, für mich ist das die Matchbox-Zeit noch gewesen.
Ja.
Also der Matchbox war echt mega. Ich will hier keine Schleichwerbung machen. Hot Wheels sind bestimmt genauso gut.
Nein, unbezahlte Werbung, wir sagen es dazu.
Unbezahlte Werbung. Das ist unbezahlte Werbung. Also ich habe mit kleinen Spielzeugfahrzeugen einen Großteil meiner Freizeit verbracht.
Ja, ich auch.
Und wenn ich mich an die Zeit aktiv vor Colt Sievers erinnere, waren die Rennwagen immer das Erste. Die flachen, die Sportcoupés, die sowas. Ja. Ah, das war. Es kam Colt Sievers und die Geländewagen waren plötzlich gleichwertig. Jeeps. Es war alles Jeep. Ja, heute ist es eine Marke, das wissen wir heute, das wusste ich damals noch nicht.
Heute wussten wir auch, heute nennen wir auch die Worte Pickup und SUV und die Begriffe gab es ja kaum.
Richtig, also, es war ein Jeep, ein Geländewagen, was auch immer. Also zum Colt Sievers spielen hat ein günstiges Jeep Wrangler Imitat als kleines Spielzeugauto schon vollkommen gut ausgereicht. Später, es gab meines Erachtens von Matchbox den Original Sievers Truck.
Da war ich jetzt, muss ich dazu sagen, sowas hatte ich nicht.
In der Farbgebung. Ja? Ich glaube, ich hatte ihn. Ich bin aber nicht sicher. Oder ein Kumpel hatte ihn. Ich weiß nicht.
Also Matchbox war ja sowieso auch so ein Lizenzding. Matchbox hat ja viele Sachen. Man konnte ja auch von den Kit bekommen und so von Matchbox. Ja, ja. Es wäre jetzt sehr logisch, wenn sie das auch gehabt hätten.
Es gab ihn auf jeden Fall. Ich bin nur nicht mehr sicher, ob ich ihn hatte.
Okay.
Oder ob es jemand anders war.
Ja. Zu Colt Sievers. Wenn wir jetzt sehen, wir haben ja noch ein bisschen mehr in der Besetzung, außer ihn, obwohl er sehr tragend ist, muss man sagen. Obwohl mindestens genauso unterhaltsam ist Howie. Und Howie Manson, gespielt von Douglas Barr, der, finde ich, immer sehr sympathisch rüberkommt. Ich mochte den aus einer merkwürdigen, er war so dieser, das ist so dieses Dagobert Duck, Donald Duck Prinzip. Dagobert Duck ist sehr erfolgreich und. Aber Donald ist so der lustige kleine Verlierer, wo man so ein bisschen mehr Herz für hat. Und ja. Howie ist so ein Typ, der jetzt nicht der herausragende Stuntman ist, aber er ist das nette, so der Mitgeschliffene, der aber sehr sympathisch ist. Ich mochte den eigentlich als Rolle sehr gern.
Ja.
Das Einzige, was ich nicht gefunden habe, und ich habe mich mit Bären unterhalten, das gibt es leider nicht, ich hätte gern mal gewusst, wie viele Semester Howie studiert hat in der Serie. Weil er hat ja alles studiert.
Er hat alles studiert.
Ja, Und ich weiß bloß nicht, niemand hat sich die Mühe gemacht, mal zu gucken, ob er Sachen doppelt erwähnt oder so. Ich dachte wirklich im Internetzeiten, es gibt sicher irgendwo eine Statistik, wo steht, Howie hat so und so viele Semester studiert.
Irgendjemand wird es geführt haben.
Wird 104 Jahre alt oder so, also ja, was auch immer. Ja, und das war immer so eine Nebengeschichte, obwohl, wenn man so mit Leuten gesprochen hat, und man hat mal gespielt, du kennst ja, kommst ja auch aus einer Zeit, wo man das draußen spielte, niemand wollte Howie sein.
Nee, das stimmt.
Also jeder wollte Colt sein, aber niemand Howie.
Ja? Das ist richtig.
Also man wollte auch nicht, wenn man Fußball spielte, nicht Manni Kalt sein, sondern Michael Rummenigge.
Also, das ist, ja, ja.
Ne, das ist so dieses Ding, also die Nummer 1 stand fest.
Aber er ist nicht der klassische Sidekick, weil tatsächlich wollte keiner, also für Howie musste man schon verpflichtet werden. So Batman, bei Batman, Robin sein war noch okay. Das ging. Das war okay.
Obwohl die Beziehung sehr fragwürdig dabei ist, aber okay.
Das ist ein anderes Thema, das können wir ein anderes Mal thematisieren. Aber Howie war so mehr so, naja, gut, ja.
Ja, er ist halt da. Ne? Und ja, er ist ja später auch Stuntman, er macht ja auch eine ganze Menge und der ist ja auch immer sehr hilfreich.
Ja.
Und in dieser Sarajevo-Folge holt er ihn auch raus und also rettet Colt auch und so.
Ja.
Also er hat da durchaus ein paar Rollen, wo man sagt, okay, er macht da schon ordentlich mit.
Ja.
Ja, also ja, also Howie ist eine interessante Person, aber wie gesagt, er geht so ein bisschen da unter. Was gerne mal, was interessant ist, dass diese Serie damals so erfolgreich wurde, nachher, also ich glaube nach der zweiten Staffel sogar erst, dass die durchaus akzeptable Gaststars hatten.
Ja.
Also durchaus, Tony Curtis. Tony Curtis, der alte Mann des Films, mit Marilyn Monroe gedreht. Ich meine, der...
Nicht nur der alte Mann, der große Mann des Films, der große alte Mann des Films. Tony Curtis, großartiger Schauspieler.
Ja, und der hat da mitgemacht, als sogar als in einer Funktion, als wirklich derjenige, der von Colt gerettet werden. Also er hat durchaus da lange mitgespielt.
Ja.
Das heißt also, der hat sich da auch mal eben 3-4 Drehtage ans Bein gebunden. Weiß auch nicht, wer das finanziert hat. Weil ich sag mal, und Tony Curtis, ich glaube, wenn der heute vielleicht nicht mehr, aber damals, der wollte schon Geld sehen. Der hat das nicht für umsonst gemacht. Das ist nicht... Weil der hat sicher eine Agentur gehabt.
Da ja, ist sicherlich. Es wird natürlich was geflossen sein. Aber also ich habe immer den Eindruck gehabt, vielleicht täuscht das auch, aber diese Serie, die hat auch in den USA einen gewissen Kultstatus gehabt.
Ja,
ja, und ja. Es gibt ja auch heutzutage noch Leute, die also hochdotierte Charakterdarsteller. Ich sage jetzt einfach mal ein ganz einfaches Beispiel, Star Wars und Samuel L. Jackson oder Snakes on a Plane und der gleiche Schauspieler. Das ist eine gewisse Leidenschaft zum Genre, vielleicht die sich irgendwo in den Kult verguckt haben und vielleicht auch gesagt haben, nee, das macht uns Spaß. Sicherlich nicht für umsonst, denn da hat die Agentur ein Wort mitzureden. Ich weiß nicht.
Samuel L. Jackson ist mir glatt irgendwann mal eine Folge wert, weil interessanter Charakter, den du erwähnst, weil der so ein komisches Bindeglied bildet.
Ja.
Der ist bei Star Wars, der ist bei Marvel, der ist bei Triple X, der ist bei... Und das schadet ihm nicht. Er spielt einen Killer bei jetzt habe ich den Film vergessen. Mensch. Mit John Travolta.
Ja, Pulp Fiction.
Pulp Fiction. Meine Fresse. So, und das schadet ihm nicht.
Nein.
Er kann diese Rollenschnitte machen, quer durchs Ballett. Und manchmal kommt er auch nicht, ich sag mal, bei Triple X spielt er fast eine etwas alberne Figur. Und bei, wir wollen gar nicht von Unbreakable reden, um Gottes Willen. Ja, also ja. Was da wird ja auch teilweise Sachen zusammengespielt. Und das schadet ihm aber nicht.
Nein.
Samuel Jackson darf das.
Samuel Jackson darf alles. Auch kein anderer hätte Shaft gedurft.
Genau.
Er durfte das. Auch von mir aus.
Ja, ich fand auch. Ja, also, aber wie gesagt, vielleicht mal eine Sonderfolge, weil diese Person einfach so interessant ist. Ja, also wie gesagt, ich habe es ja nochmal so als Vollständigkeit. 2007 wird die Serie nochmal für das vierte komplett neu synchronisiert. 4 Episoden werden nachsynchronisiert, die noch nicht gezeichnet wurden. Also bleiben immer noch fast 16, die oder mehr sogar noch 18 Folgen, die nie ins Fernsehen kamen. Was interessant ist, es gibt weiterhin bis heute Planungen für einen Kinofilm.
Ja.
Die sind relativ großflächig. Ich habe es mal so als Zeitstreifen, den es interessiert. Also es gibt einen Planungsbeginn irgendwann 2003. Da ist diese Serie ja schon lange tot, schon lange vergessen. Mhm. Und 2003 beginnt Planung, aber wir kennen das ja auch von das A-Team. Und also es gibt ja so eine Sachen, die als Kinofilm dann mal aus der Taufe gehoben werden von früher.
Die auch nochmal funktionieren können. Die meisten Leute haben es sehr verrissen und ich war auch sehr kritisch, aber mir hat zum Beispiel das A-Team sehr gut gefallen.
Ja, obwohl man da oft den Fehler macht, finde ich, dass man mit zu viel Schauspielpower rangeht. Also man merkt, das muss ein Erfolg werden. Und bei A-Team, finde ich, hat man mit zu viel Schauspielpower...
Nein.
Nee, findest du nicht?
Nein. Ich finde ja. Nein, ganz ehrlich, ich komme auch jetzt glatt nicht auf den... Wie heißt er denn? Hannibal.
Liam Neeson?
Ja, Liam Neeson. Ich dachte nur, um Gottes Willen, großartiger Schauspieler, mochte ihn eigentlich fast überall. Ich dachte, um Gottes Willen, Hannibal Smith nicht in diesem Leben. Und doch.
Hat funktioniert.
Doch, ja. Er kann einen Zigarre kaunen. Pläne-Schmieder, er kann das.
Das ist ein guter super. Schauspieler. Guter
ja,
Schauspieler.
Warum also toll gemacht.
Ja.
Egal.
Ja, genau. Also 2003 beginnt die ganze Planung. 2004 versackt das alles. Ja. Ne? Interessant ist, Glenn A. Larson, also der eigentliche Produzent von dieser Geschichte, ist da immer noch im Thema. Und 2005 bestätigt er weiterhin Pläne an einem Kinofilm. Klar, es ist sein Baby. Natürlich wird er da Interesse dran haben. 2010 sucht man nach neuen Partnern. Man merkt, okay, vielleicht ist das richtige Geld noch nicht da. 2011 verpflichtet man Martin Campbell, den kennt man jetzt nicht so sofort, als Regisseur. Der ist der Regisseur von Casino Royale zum Beispiel. Mhm. Also doch schon jemand, der was
abgenommen hat. Renommiert.
Ja. Und 2015 gibt es dann die finale Geschichte. Man darf sich jetzt nicht wundern, dass das so weit her ist. Filme sind oft eine Langzeitplanung, weil man muss oft viel Geld einsammeln. Man muss viel planen mit Drehorten und. Also, dass da Jahre ins Land gehen, ist gar nicht so ungewöhnlich, wie man denkt. Und 2015 MCG und Hyde Park Entertainment melden als geplante Hauptrolle Dwayne The Rock Johnson. Hyde Park und die WWE Studios fungieren weiterhin als Geldgeber des Projektes. Also, da sind schon Namen dran, die durchaus so ein Ding stemmen,
ja.
Die auch locker das Gehalt stemmen. Muss man auch sehen. Ich meine, Dwayne Johnson möchte mittlerweile auch 10, 15 Millionen für so ein Filmchen haben.
Ja.
Dann sind die Produktionskosten bei so einem Film auch nicht ganz ohne. Und wenn man so sieht, dass da Jahre ins Land gehen, man muss sehen, wenn da wieder Autos durch die Gegend springen sollen, man muss einen Hersteller finden, der das mitmacht. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Man darf sich nicht einfach in einen Ford F-150 setzen und einen Sprung machen und sagen, ja.
Nein, selbstverständlich.
Da wollen die alle beteiligt
werden. Ja, aber die haben noch alle Interesse dran. Die haben noch alle Interesse. Es ist ja eine Produktplatzierung. Gerade bei Automarken, denke ich, ist
ja.
Das heute. Also ich denke nicht, dass das schwierig ist für einen Bond-Regisseur mit Aston oder mit Audi oder mit sonst was klarzumachen. Sagt mal, darf der James das fahren?
Ja.
Da sagen die, das müssen wir uns erstmal genau überlegen. Nee, das wird nicht passieren.
Also ich möchte nicht,
Auto finden sie.
Ich möchte nicht, dass er in einem Q7 da Sprünge macht. Aber
das wäre auch arg albern.
Ja.
Das wäre arg weißt albern. Nein, das wird schon ein GMC sein oder im höchsten der Gefühle vielleicht ein Ford. Aber ich denke eher...
Vielleicht auch aus Werbegründen die Mercedes X-Klasse.
Also wenn Dwayne The Rock Johnson als Colt Seavers in einer Mercedes X-Klasse...
und dann so ein Adler da drauf
durch die Landschaft brummt, dann muss ich sagen, dann haben sie mich als Fan verloren.
Ja,
Dwayne Johnson, nichts dagegen, aber nein, das wäre zu viel drüber. Und ich finde auch, ich mag ihn sehr gerne, ich sehe ihn auch sehr gerne. Wahnsinnig viel Humor und keiner kann so schöne Augenbraue hochziehen wie Dwayne The Rock Johnson.
Ja.
Ist egal. Ich bin nicht so ganz sicher, ob für Colt Seavers, ob er nicht vielleicht auch ein bisschen drüber ist. Weil, was man ja auch ganz klar sagen muss, Colt Seavers hat am Ende meist gewonnen.
Mhm.
Aber er hat auch meistens, wenn ich das mal ganz salopp sagen darf, oftmals ganz schön böse aufs Maul kassiert dabei.
Ja.
So, kriege ich das bei Dwayne The Rock Johnson, bei diesem Fleischberg, ich das tatsächlich...
Frage ich mich auch.
Glaubhaft dargestellt, dass dem auch mal...
kommt auf den Gegner sicher an. Aber
das
es
Gesicht
ist natürlich möglich, aber ich weiß nicht. Dazu passt auch seine vorige Filmografie nicht.
Ja.
Also er ist eigentlich da auch mal der Gewinner. Ne? Also er kriegt selten richtig ab. Und er ist ja gerne auch etwas humoristisch. Also er ist ja, Dwayne The Rock Johnson spielt ja gerne Rollen, wo ein gewisser Humor vorkommt.
Das würde allerdings wiederum passen.
Das würde passen, ja. Wie gesagt, wir werden sehen, die werden das ganz anders. Ich frage mich eher, ob sie ihm Haare ankleben. Weil da wird es
nämlich... Ja, den Affen, der auf Colts Brust gewohnt hat, den er in der Badewanne stets gepflegt hat, so gerne.
Ja. Schön. Also da frage ich mich eher, wie das mit der Optik aussieht. So, aber wie gesagt, Kinofilm, wenn er kommt, ich würde mich freuen. Ich glaube, das Ding ist auch noch nicht vom Tisch. Und wenn es nicht kommt, gut, dann werden wir es nicht vermissen, weil wir es nie hatten. Aber kommen wir mal zu einem der wichtigsten Punkte. Wir müssen jetzt zu der Rolle kommen, die uns Jungs am meisten interessiert hat. Wir werden ja zum Sendungshöhepunkt kommen und das ist ja Jodie.
Richtig, ja.
Jodie.
Ja.
Schöner Funfact übrigens, in der ersten Folge existiert die Schwingtür-Szene nicht.
Ach.
In der ersten Folge ist sie noch nicht im Vorspann, sie ist noch nicht da. Und erst ab der zweiten Folge. Und die 80er Jahre waren ja eine Männerwelt, wie wir wissen.
Nein.
Ich glaube, da ist irgendjemand zu Heather Thomas gegangen und hat gesagt, Heather, hast du ein Bikini dabei? So, und sie war ja Pin-Up-Girl und so.
Also ja, ja.
Lustigerweise hatte sie eine relativ frühe Karriere, ein paar Jahre vorher. Da habe ich so ein paar Facts. War sehr interessant, wie dieses Leben dieser Frau eigentlich war. Ich glaube, die ist 57 geboren. Mhm. Sie hatte bereits 1971 ein TV-Debüt und zwar mit einer Talkshow.
Eine Talkshow?
Ja.
Ich habe es gelesen, aber das tatsächlich vielleicht...
Und diese Talkshow ist Talking with a Giant, wo sie berühmte, sehr berühmte Menschen interviewte im Fernsehen und da war sie der Host sozusagen. Und das sehr interessant, weil dann eine große Pause eintrat, bis nur so kleinere Rollen überall gerne mal genommen und dann später halt in den 80ern dann halt ein Colt für alle Fälle,
Colt,
Folge dazu kommt. Ja.
Nebenbei gesagt, trauriger Fakt dazu, sehr früh stark Drogen, ich meine kokainabhängig gewesen. Und die Wende ist ja mit durch, offensichtlich hat das dann doch zusammengeschweißt, hat Lee Majors ja mit eingeleitet, der
genau,
sie immer wieder gedrängt hat, den Entzug
85
zu,
also
zu
dann
probieren.
Sie,
84, ja, 85
im genau,
dem Dreh.
84 habe ich mir sogar aufgeschrieben, 85 heiratet sie Alan Rosenthal, Mitbegründer des Selbsthilfevereins.
Ja, also, witzige Sache, ja.
Wird mal lustig, was der sich gleich abgefischt hat.
Wurde aber wieder geschieden.
Ja, wurde wieder relativ früh sogar, ein Jahr später, also relativ früh. Interessant war, schöner Fun-Fact zu Heather Thomas ist, Heather Thomas war Ende der 80er mit Christian Andersli.
Irrer Fact, oder? Österreichischer, ja, Schlagersänger, das kann man sich kaum vorstellen, aber die haben zusammen in einem Film gespielt, ne? Ich weiß nicht mehr, wie das
war. Das weiß ich wieder gar nicht.
Die haben sich bei den Dreharbeiten zu einem Film, in dem er mitgespielt hat. Nebenbei gesagt, auch ein absolut, also der Anders ist ein total wüster Charakter.
Ja.
Ja, das ist ja auch so ein Verschwörungstheoretiker, der so ganz interessante Ansichten über die Welt.
Ja, da frage ich mich, wenn ein Christian Anders in einem Film spielt, ja, kommt da ein Zug drin vor?
Wahrscheinlich.
Also nur so als muss ja, oder?
Muss eigentlich. Muss eigentlich. Das wäre schade, wenn nicht.
Und wichtig ist, dieser Zug darf keinen Bahnhof befahren.
Richtig.
Weil sonst
wird
er mit seinen... Aber egal, das ist ein anderes Thema.
Das würde nicht funktionieren.
Das würde nicht funktionieren. Nein, also da war ja... Das fand ich auch so ein Fakt und auch sehr merkwürdig, dass das quasi, diese Frau mit Christian Anders liiert war.
Ja.
Mit dem Mann, der bei uns für Schnulzen... Also wirklich, ich meine, wollen wir ehrlich sein, fährt ein Zug dann irgendwo üble Schnulze.
Ganz übel. Der übelsten.
Obwohl, gut, jetzt muss man dazu sagen, wir sind eben als Kind der 80er, du eher noch sogar noch ein Stück später, da meine Person niedern läuft, Leuten, die in den 70ern ihre Musikkultivierung haben, natürlich eine Träne aus dem Knopfloch.
Ja.
Das ist natürlich was anderes. Vielleicht ist es eine Frage der Zeit.
Aber, ja, ist es doch eigentlich meistens. Aber,
egal.
Hier werden nur persönliche Meinungen der Sprechenden wieder
gespiegelt. Genau, genau. Das ist nicht allgemeinbildend hier. Nee, also 92 heiratet sie den Medienanwalt Brittenham. Ich glaube, eine Ehe, die bis heute Bestand hat, wenn ich richtig... Ist auch in dem
ja, Geschäft... Ja, ich glaube, ja, könnte sein.
Ist es in dem Geschäft auch extrem schlau, einen Medienanwalt zu heiraten?
Clever, ja.
Macht auf jeden Fall Sinn.
Absolut, also, absolut.
Wir bräuchten auch noch einen Medienanwalt, glaube ich, irgendwann,
alles
wenn wir weitermachen mit dieser Sendung. Ja, ja, auf jeden Fall heiratet sie und ich glaube, mit dem, wenn ich es richtig gelesen habe, ist sie bis heute liiert.
Warte kurz, ich muss da unterbrechen. Wir können den auch bezahlen, Markus. Spätestens wenn Mashbox und Hot Wheels
und alle unter Vertrag nehmen. Naja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Seth Rogen, der Talker, ist ja exklusiv bei Spotify. Und er kriegt ja 100 Millionen pro Jahr für seinen Podcast hier exklusiv bei Spotify.
An alle Zuhörer, wir sind da knapp drunter.
Ich wollte gerade sagen, ich begrüße Seth Rogen, dass er endlich in einem Gehaltsgefüge unserer Größe angekommen ist.
Ja.
Ich finde das sehr schön, dass er da endlich in einer ähnlichen Höhe endlich mitverdienen darf.
Ja,
er hat sich weit unter Wert verkauft eine Zeit lang und bin da sehr froh, ich begrüße Sie.
Genau, in diesem Sinne, Seth Rogen, ne? Du schaffst das schon.
Herzlich willkommen bei Spotify,
genau,
auch von unserer Stelle.
Immer weitermachen.
Genau, soll immer dranbleiben, der Gute. Und auf jeden Fall ist es so, dass, Jodie, 1998 beendet sie offiziell ihre Schauspielkarriere, so hat sie es selber gesagt. Ich meine aber, bis 2018 gibt es so Cameos, also
ja,
Kurzauftritte. Ich glaube auch nicht, dass das als Schauspielerei bei denen im Kopf gilt. Ich glaube, so ein Cameo nimmt man mit, wenn man gefragt wird.
Ich denke auch.
Hofft, dass man für irgendwelche Stiftungen, für die man arbeitet, da mal wieder reinkommt.
Ja.
Und ja, das ist die Sache, 98 beendet sie und die Serie war trotzdem ihr größter Erfolg.
Ja.
Bleibt alles in allem.
Mit Abstand, aber man muss auch sagen, ewig unvergessen, denn ich will jetzt nicht allzu sehr ins Schmachten geraten, aber tatsächlich oftmals, also damals war mir gesagt, oh, was eine Frau. Und ja, klar. Aber oftmals ändert sich das ja, ne, das Schönheitsideal ändert sich im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile schon sagen. Und oftmals, wenn man dann zurückguckt und sowas Altes sieht und sagt, oh, das fandst du aber damals attraktiv. Ja, warum eigentlich nur? Finde ich bei Jodie überhaupt nicht, genau.
Heather Thomas.
Heather Thomas. Heather Lockley ist die andere, ist nicht da ganz weit weg, aber genau. Tatsächlich bis heute eine ausgesprochen hübsche Frau. Mhm. Und auch in den alten Folgen, auch mit den Kostümen der damaligen Zeit und der Mode, die sie damals getragen hat, tatsächlich wahnsinnig attraktiv. Ein bisschen drüber, na klar, ein bisschen amerikanischer Traum. Aber hübsch anzusehen, keine Frage.
Auf jeden Fall, die war im klassischen Sinn. Sie war auch lange ein Pin-Up-Girl und sie hat ja auch viele, viele Fotoaufträge gehabt innerhalb dieser Zeit. Was auch ein bisschen zu dieser Drogengeschichte führte. Aber das Ding war, sie war halt so ein All-American-Girl. Ja, also so hatte man sich eine Amerikanerin vorgestellt.
Ja.
Die war halt blond, die hatte lange Haare und die sah halt gut aus. Die hatte eine Bombenfigur, die wirkte auch ganz nett in dem manchmal ein bisschen dümmlich, was ja
durchaus wahrscheinlich gewollt war.
Gewollt war und was auch zu der Gesamtszenerie passte. Ich glaube, und meine Vermutung ist, Mitte der 80er taucht, und deswegen war es gerade, weil es mir durch den Kopf ging, Mitte der 80er Jahre taucht Heather Locklear im Fernsehen auf.
Ja.
Und nicht jetzt, weil sie denselben Vornamen haben, aber die bilden so einen Typus ab.
Das stimmt.
Und Heather Locklear war im Vergleich zu der Zeit erstmal ein Stück jünger als sie. Sie war ja zu der Zeit von, meines Mal nachgerechnet zu haben, sie war so um die 25, 28 und Heather Locklear war dann deutlich jünger. Sie wurde ja auch nicht jünger. Und dann, ich glaube, sie wurde halt Mitte der 80er von Heather Locklear so ein bisschen eingeholt und auch schon ein Stück vorher. Heather Locklear war ja auch bei TJ Hooker in einer Besetzung. Und ich glaube, da wurde sie so ein bisschen abgelöst. Und dann hat sie quasi, es war nicht Platz für zwei Arten in diesem Typus. Da ist halt schwierig, dann sich zu besetzen. Und ja, also da gab es dann Verwechslung. Ich glaube, da gibt es durchaus auch einen Grund, warum sie dann so ein bisschen aus dem Geschäft ausscherte. Ja, also die Serie war für uns gut. Da glaube ich, das hat man gemerkt.
Ja, da sind wir uns auch einig. Ich gucke sie auch immer wieder mal gern.
Also ich
freue mich, wenn sie mir über den Weg läuft.
Seit RTL Nitro, echt großer Tipp, kann man mal wieder reingucken und man merkt, es ist gutes Unterhaltungsfernsehen. Es ist dieses typische 80er Jahre Unterhaltungsserienfernsehen, wo keine Toten. Also wo ja. das ist so ein.
Also selten, ist selten. Es gibt Todesfälle, aber meistens nur in mehr oder weniger in der Vorgeschichte. Ne?
Genau,
in allen Dingen, die Colt
und das Team immer
dann bearbeiten.
Ne? Was ist denn der alte Kumpel verstorben bei. Witzige, auch eine Szenerie, die muss ich leider noch loswerden. Letztens habe ich das wieder gesehen. Es gibt ja durchaus Filme, also wie diese Sarajevo-Folge, die soll ja in Sarajevo spielen. Mhm. Oder die, da gibt es eine Folge, die spielt in Südamerika, in Argentinien oder in Brasilien oder so.
In Japan gab es auch was.
Ja, und witzig ist immer, man merkt, die haben das Land nie verlassen ihrer ganzen Struktur. Das war so günstig. Manchmal ist dann nämlich so, dass die durch Sarajevo angeblich fahren, durch so einen Berg. Also man merkt, das wurde in Colorado irgendwo in den Bergen gedreht, bei Schnee. So, und dann fahren die da durch so ein angebliches Dorf bei Sarajevo und dann steht außen nichts plötzlich an einem Laden Hardware.
Ja, ja.
Und dann haben die vergessen, von dem Werkzeugladen das Schild abzumachen. Genau. So, und dann ist das nämlich so, dann steht da plötzlich mitten im schönsten, ich glaube nicht, dass in der Nähe von Sarajevo je ein Schild mit Hardware existierte.
Ja, du hast an vielen Drehorten hast du eigentlich auch ehrlich gesagt wirklich die klassische Frontkulisse vermutet und hast eigentlich gedacht, oh, liebe Darsteller, lehnt euch jetzt nicht an die Fassade, weil dann kippt das ganze Ding um.
Das und wo man es oft sieht, gerne bei den Autos, weil die Amis hatten ja in den 80er Jahren diese Vorschrift. Es gab ja eine Vorschrift für Größe und Form von Scheinwerfern. Und das hat ja dazu geführt, dass selbst bei Mercedes, sieht man bei Dallas zum Beispiel, dass die einen Mercedes fahren, aber so, als wenn man Scheinwerfer in die Karosserie gedrückt hat. Also nicht die original Mercedes-Scheinwerfer, sondern so eingesetzte eckige Scheinwerfer, weil die waren Vorschrift. Und die kriegten alle Autos. Und das sieht man nämlich bei dieser Serie auch, dass manchmal da wollten die dann halt europäische Autos haben und plötzlich fährt da so ein Jet da durch die Gegend, aber mit diesen eingedrückten Scheinwerfern. Ja. Und man denkt, So ein Ding ist doch in Europa nie gefahren. Warum sollte denn so? Und das sieht man ganz oft in diesen Auslandsserien, dass die amerikanischen zwar europäische Marken zusammengesammelt haben, aber halt im amerikanischen Look sind. Und das war, also, das ist so ein Fact, wo man manchmal so ein bisschen heute drauf grinst und denkt, Argentinien, schön wert gewesen. Also, die haben nie ein Flugzeug bestiegen, um irgendwas zu drehen, allenfalls nach Colorado oder wenn die Winter brauchten, sind die halt in den USA in den Winter irgendwo, wo es ist, Espen oder was weiß ich, dann dahin und haben dann halt da abgedreht. Wie gesagt, ist aber auch Teil der Serie.
Ja.
Dass es so günstig ist, macht ein bisschen den Charme dieser Serie aus.
Absolut.
Ja. Also, haben wir das Thema Colt für alle Fälle doch prima durchbekommen. Mir hat Spaß gemacht.
Mir auch, ja.
Super Serie, wir werden sie weiter gucken, immer wieder mal, wenn sie auftaucht. Wir haben heute das, glaube ich, ausreichend durchgearbeitet und dann alle, die sich an unserem Spaß ein bisschen beteiligen wollen, wie gesagt, RTL Nitro zurzeit, viele Folgen, YouTube gibt auch eine ganze Menge her, gerade was den Seriencharakter, alter 80er Serien, kann man da gut drin rumforsten, kann man viel Spaß mit haben und ja, vielleicht kommt ihr auf dasselbe, auf denselben Spaß wie wir.
Und richtig.
Ja.
Ja.
Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge oder hören uns bei der nächsten Folge vielmehr. Ja, Instagram, Medienlos, der Podcast bei Instagram. Gerne mal ein Like da lassen. Fragen könnt ihr gerne darüber stellen. Und wir freuen uns natürlich über Podigy, über Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, über eine nette Bewertung. Lasst einfach mal eine Bewertung da. Teilt uns, empfiehlt uns, hört uns.
Bleibt uns gewogen.
Genau. So machen wir das. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.